Ja, guten. Entschuldigung. Guten Morgen auch von meiner Seite. Ja, wir hatten ja Thementag angefangen mit den Ich Bin-Worten. Und ich habe heute das Wort Ich bin das Brot des Lebens. Ja, wenn Jesus zu den Menschen spricht, nutzt er oftmals Bilder aus dem Alltag, um anhand dieses Bildes eine geistliche Wahrheit zu erklären. So auch hier, ihr werdet schnell erkennen, warum es nicht wörtlich zu verstehen ist. Allerdings haben die Menschen, als sie diese Worte gehört haben, versucht, sie wirklich wortwörtlich zu, oder haben sie wortwörtlich verstehen wollen. Ja, also das war die Natur, die wollten das wortwörtlich nehmen. Aber das stimmt nicht, es ist auch nur ein Bild gewesen. Ja, Brot ist ein Grundnahrungsmittel, das allein gegessen normalerweise als Nahrung ausreichen würde, damit wirklich ein Mensch davon leben kann. Ja, allerdings muss man auch dazu sagen, ja, das Brot früher war anders als das heutige. Es war reichhaltiger und es hat wirklich da auch ausgereicht, um den Körper mit allen Sachen zu versorgen, die der Körper braucht. Ja, heute besteht das Brot in der Regel aus Korn, von dem praktisch das Wichtigste oder die gesundesten Teile herausgetrennt wurden, nämlich der Keim. Aus jedem Korn der Keim wird rausgenommen und im Prinzip ist das, was wir essen, nur noch reines Mehl, reine Stärke, wo nicht mehr viel Gesundes drin ist, im Allgemeinen. Es gibt natürlich auch noch Vollkornbrote, aber auch die sind nicht ganz so, wie es früher war. Ja, der gesundeste Teil ist eben aus dem Korn entfernt worden mittlerweile. Ja, früher hatten die auch ganz andere Bestandteile noch reingemacht. Da kamen zum Beispiel Linsen rein und andere Hülsenfrüchte und viele Sachen noch, die das reichhaltiger gemacht haben, dass es wirklich als Grundnahrungsmittel ausgereicht hat. Ja, heute muss man schon irgendwas drauf tun, damit man auch wirklich versorgt ist. Früher hätte man das nicht gemusst, es hätte gereicht. Aber heute kommt es eher auf das drauf an, was da drauf kommt, damit du mit allem versorgt wirst, was du brauchst zum Leben. Ja, was passiert, wenn du Brot isst? Na, entweder reißt du ein Stück ab und isst es, oder du beißt von der Scheibe Brot ab, dann kaust du es und dann schluckst du es. Es wandert dann in den Magen, wird mit Magensäure zersetzt und schon aufgespalten, wandert dann in den Darm, da werden noch Enzyme beigegeben und wird noch weiter aufgespalten und geht dann ins Blut über. Es wird von roten Blutkörperchen aufgenommen und wird dann in die zu den Körperzellen getragen, durch das Blut zu den Körperzellen, und die verwerten diese Stoffe. Die Muskeln zum Beispiel verbrennen das und das ist die Kraft, die oder die Energie, die es, die Muskeln brauchen, um überhaupt zu laufen. In den Körperzellen werden Bestandteile rausgenommen, die die Körperzellen brauchen, um sich zu reproduzieren, um überhaupt die Bausteine zu haben, damit die Körperzellen sich bilden können. Alles wird dann verwertet in irgendeiner Form oder verbrannt und nach der Verwertung ist nur noch Müll da. Dann kommen wieder die roten Blutkörperchen und transportieren das ab und es kommt wieder zum Darm, zu einer anderen Stelle im Darm und wird dann zu Kot verarbeitet und wird dann ausgeschieden durch den Darm. Ja, in einem guten Brot wäre normalerweise alles enthalten an Bausteinen, die die Muskeln zur Kraft zum Arbeiten geben und Bausteine, die zur Reproduzierung von Körperzellen benötigt werden und alle anderen Stoffe, die der Körper in irgendeiner Form für irgendeine chemische Reaktion, die in deinem Körper passiert, irgendein Prozess, der da ist, verbraucht wird. Ja, mit heutigem Brot klappt das, wie gesagt, nicht mehr so ganz und es kommt immer darauf an, was man noch dazu isst. Nun kommen wir heute zum Text aus Johannes 6, Vers 5 bis 14 erstmal. Das ist jetzt ein, nicht der Text, wo das drin steht, sondern das ist die Speisung der 5000. Geht aber einhand mit dem Text, deswegen lese ich dir auch vor. Also von 5 bis 14, Johannes 6. Da nun Jesus die Augen erhob und sah, dass eine große Volksmenge zu ihm kam, sprach er zu Philippus: Wo kaufen wir Brot, damit diese essen können? Das sagte er aber, um ihn auf die Probe zu stellen, denn er selbst wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm: Für 200 Denare Brot reicht nicht aus für sie, dass jeder von ihnen auch nur ein wenig bekommt. Da sprach einer von seinen Jüngern, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, zu ihm: Es ist ein Knabe hier, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Doch was ist das für so viele? Jesus aber sprach: Lasst die Leute sich setzen. Es war nämlich viel Gras an dem Ort. Da setzten sich die Männer. Es waren etwa 5000. Und Jesus nahm die Brote, sagte Dank und teilte sie den Jüngern aus. Die Jünger aber denen, die sich gesetzt hatten. Ebenso auch von den Fischen, so viel sie wollten. Und als sie gesättigt waren, sprach er zu seinen Jüngern: Sammelt die übrig gebliebenen Brocken, damit nichts verdirbt. Da sammelten sie und füllten 12 Körbe mit Brocken von den 5 Gerstenbroten, die denen übrig geblieben waren, welche gegessen hatten. Als nun die Leute das Zeichen sahen, das Jesus getan hatte, sprachen sie: Das ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll. Also Jesus hat an dieser Stelle die Leute versorgt mit Brot. Er hat das Brot auf irgendeine Art und Weise vermehrt. Alle sind satt geworden. Es ist ein Wunder, was gar nicht möglich ist. Wahrscheinlich, wenn diese Brote wirklich aufgeteilt wären, hätte jeder vielleicht einen Krümel gekriegt. Wahrscheinlich hätten die meisten vom Fisch gar nichts gesehen, weil er schon längst aufgegessen wäre, bevor der, wahrscheinlich von den ersten 10 Leuten wären die aufgegessen. Aber nein, alle haben was abgekriegt. Er konnte das Brot vermehren. Wie er es gemacht hat, ich weiß es nicht. Ob die Leute vom Brot abgerissen haben und es ist nie leer geworden oder ob er das zum Himmel gehoben hat und es wurde mehr, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben alle was gekriegt. Ja, lesen wir weiter jetzt im Johannes 6 und zwar die Verse 26 bis 69. Mache zwischendurch, lasse ich aber immer mal was weg, weil das ist ein sehr langer Text und schon allein das Lesen würde fast den Zeitrahmen sprengen. Jesus antwortete ihnen und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht deshalb, weil ihr Zeichen gesehen, sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Wirkt nicht für die Speise, die vergänglich ist, sondern für die Speise, die bis ins ewige Leben bleibt, die der Sohn des Menschen euch geben wird. Denn diesen hat Gott, der Vater, bestätigt. Da sprachen sie zu ihm: Was sollen wir tun, um die Werke Gottes zu wirken? Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Das ist das Werk Gottes, dass ihr an dem glaubt, den er gesandt hat. Da sprachen sie zu ihm: Was tust du denn für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Was wirkst du? Unsere Väter haben das Manna gegessen in der Wüste, wie geschrieben steht. Brot aus dem Himmel gab er ihnen zu essen. Da sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot aus dem Himmel. Denn das Brot Gottes ist derjenige, der aus dem Himmel herabkommt und der Welt Leben gibt. Da sprachen sie zu ihm: Herr, gib uns alle Zeit dieses Brot. Jesus aber sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern, und wer mich glaubt, den wird niemals dürsten. Aber ich habe es euch gesagt, dass ihr mich gesehen habt und doch nicht glaubt. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin das Brot aus dem Himmel. Denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tag. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Da murrten die Juden über ihn, weil er gesagt hatte, ich bin das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Und sie sprachen, ist dieser nicht Jesus, der Sohn Josefs, dessen Vater und Mutter wir kennen? Wie kann dieser denn sagen, ich bin aus dem Himmel herabgekommen? Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, murrt nicht untereinander. Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht, der mich gesandt hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Es steht geschrieben in den Propheten, und sie werden alle von Gott gelehrt sein. Jeder nun, der von Gott gehört und gelernt hat, kommt zu mir. Nicht, dass jemand den Vater gesehen hätte, nur der, welcher von Gott ist, der hat den Vater gesehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mich glaubt, der hat ewiges Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben das Manna gegessen und sind gestorben. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabkommt, damit wer davon isst, nicht stirbt. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch und das ich geben werde für das Leben der Welt. Da stritten die Juden untereinander und sprachen, wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Darum sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wahrhaftige Speise und mein Blut ist wahrhaftiger Trank. Ich überspringe jetzt mal ein bisschen. Bis 60. Viele von seinen Jüngern, die das hörten, sprachen, das ist eine harte Rede. Wer kann sie hören? Da aber Jesus bei sich selbst erkannte, dass seine Jünger darüber murrten, sprach er zu ihnen, ist euch das ein Ärgernis? Wie nun, wenn ihr den Sohn des Menschen dorthin auffahren seht, wo er zuvor war? Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt gar nichts. Die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und sind Leben. Aber es sind etliche unter euch, die nicht glauben. Denn Jesus wusste von Anfang an, wer die waren, die nicht glaubten und wer ihn verraten würde. Und er sprach, darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn von meinem Vater gegeben. Aus diesem Anlass zogen sich viele Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den 12, wollt ihr nicht auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des Lebens, des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Als die Menschen und teilweise auch die Jünger, nicht die 12, aber viele von denen, die ihm noch nachfolgten, gehört haben, dass er gesagt hat, ihr müsst mein Fleisch essen und mein Blut trinken, da haben die diese Worte versucht, tatsächlich real zu verstehen. Die haben nicht mehr das Bild dahinter gesehen, was Jesus damit eigentlich sagen wollte, sondern haben diese Worte versucht zu verstehen. Wenn das wirklich wahre, also die Worte wirklich ernst so gemeint wären, also nicht bildlich, sondern wörtlich zu nehmen wären, dann hätte Jesus die Menschen zum Kannibalismus aufgefordert. Und das wäre Sünde. Also kann das nicht sein, weil Jesus hat niemals zur Sünde aufgefordert und hat selbst auch nie gesündigt. Deswegen muss da eine andere Wahrheit hinterstecken. Und ja, diese Wahrheit ist ganz einfach, es ist ein Bild. So wie Brot ein Teil unseres Körpers wird, die Bausteine des Lebens liefert, so ist jeder, der an Jesus glaubt, mit ihm verwurzelt. Es lebt in ihm ein Stück. Durch den Heiligen Geist lebt Jesus in uns. Er ist praktisch unsere geistliche Speise. Er ist nicht etwas, was man essen kann. Nein, aber wir können ihn im Glauben erfassen. Und deswegen ist dieses Brot ein Sinnbild. So wie Brot ein Teil von unserem Leben wird, so soll auch Jesus ein Teil in unseren Gedanken sein, in unseren Herzen sein. Er soll den Hauptteil sogar haben. Er soll im Herzen wohnen. Und wir sollen uns zurücknehmen, damit er in uns groß werden kann. Also so, dieses Bild, wie Brot uns das Leben, das irdische Leben verlängert, indem wir das essen, indem es uns unseren Körper versorgt mit allen Teilen und uns leben lässt. So ist auch Jesus für unser ewiges Leben, für unser Leben einmal im Himmel unerlässlich. Er muss ein Teil in unserem Leben sein. Wir müssen an ihm glauben, sonst haben wir nicht dieses ewige Leben. Petrus hat das sehr gut erkannt. Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Du allein, kein anderer. Er sagt ganz klar, du hast Worte ewigen Lebens. Und dieses Wort, das ist dieses geistliche Brot, das wir erfassen können, was wir glauben können. Jesus ist für uns wirklich das Brot des Lebens. Ja, wie kann man dieses Brot erfassen? Ja, wir sollen an ihm glauben. Nur glauben. Und dann aber auch in unserem Leben Konsequenzen haben. So wie das Brot in unserem Körper die Zellen stärkt, die Muskeln, den Muskeln Kraft gibt, so ist auch das geistliche Brot, Jesus, der unser Leben bestimmt und lenkt und leitet. Das bedeutet aber auch, dass wir erkennen müssen, dass in uns nichts Gutes ist, dass wir ihn brauchen. Das heißt, wir müssen Buße tun. Und wer das getan hat, der hat ewiges Leben. Dann hat er ja ewiges Leben und er hat Jesus und den Vater. Und er wird einmal bei ihm sein und dort ankommen. Einen anderen Weg, wer kein Brot isst oder überhaupt nichts isst, der wird sterben. Hier irdisch. Wer aber Jesus nicht hat, der wird ewiglich sterben. Der wird die Chance, zu Gott zu kommen, verlieren. Der ist für Gott geistlich tot. Also wenn ich zurückdenke an meine Bekehrung, wie alles gewesen ist, wie ich überhaupt auf Gott erstmal aufmerksam gemacht wurde, ich wurde von Gott gezogen, vom Vater gezogen. Ich weiß es. Ich habe ihn, ehrlich gesagt, gar nicht so wirklich gesucht, mein Leben lang. Und dann gab es ja Momente in meinem Leben, wo ich gedacht habe, ich komme nicht weiter mit dem, was ich bin. Irgendwo fehlt mir was. Das kann nicht alles sein. Ich brauche irgendwas anderes. Und in dem Moment ist Gott mir begegnet. Er hat mir Menschen in den Weg geschickt. Ja, bei mir war das Holger, aber auch andere Menschen, die überhaupt nichts mit Glauben zu tun haben, die wichtig waren für mein Leben. Gott hat mich durch viele Menschen und durch sein Wort hat er mich gezogen. Und ich konnte irgendwann zu dem Punkt kommen und sagen, ja, ich glaube, es ist wahr. Es stimmt, was da steht. Und in dem Moment habe ich dieses geistliche Brot angenommen. Und das kann jeder Mensch und soll jeder Mensch. Ja, ich möchte, beten tue ich nicht, ne? Das macht dann der Letzte dann, ne? Oder? Ja. Okay, dann gebe ich weiter an den Nächsten.
Ja, auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe euch auch ein Ich-Bin-Wort mitgebracht. Und zwar das Ich-Bin-Wort von Jesus. Ich bin das Licht der Welt. Bevor ich auf diesen Thema etwas genauer eingehe, möchte ich etwas weiter vorspringen, bevor er das gesagt hat. Und dazu blättern wir einmal oder gehen wir in das Buch Johannes, das ist Johannesevangelium, Kapitel 8, Vers 2. Beziehungsweise 1 und 2. Und da lesen wir: Jesus aber ging an den Ölberg. Und früh am Morgen kam er wieder in den Tempel. Und alles Volk kam zu ihm und er setzte sich hin und lehrte sie. Was wir hier lesen, ist, dass Jesus auf dem Ölberg ist. Und was er dort oft gemacht hat, ist beten. Er war am Beten und ich glaube, er wusste, dass dieser Tag, der vor ihm liegt, ein sehr ereignisreicher Tag sein wird. Und das werden wir gleich im Laufe dieser Predigt auch bemerken. Er betet zum Vater. Er guckt vielleicht auf diese Stadt, auf den Tempel und denkt daran, was gleich passieren wird. Nämlich ein Kampf. Ein Kampf zwischen Gut und Böse. Ein Kampf zwischen Licht und Finsternis. Aber bevor wir uns ja, diesen Vers, dieses Ich-Bin-Wort angucken, blättern wir in der Bibel mal ein bisschen zurück. Und zwar in das zweite Buch Mose, Kapitel 3. Und da genau genommen die Verse 11 bis 14. Das ist die Begebenheit von dem brennenden Dornbusch. Und dort redet Gott zu Mose. Und das Gespräch geht ein bisschen vorwärts und Mose bekommt seinen Auftrag, aber Mose traut sich nicht. Und so sprach Mose zu Gott: Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und dass ich die Kinder Israels aus Ägypten führen sollte? Da sprach er: Ich will mit dir sein. Und dies soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr an diesem Berg Gott dienen. Und Mose sprach zu Gott: Siehe, wenn ich zu den Kindern Israels komme und zu ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mich fragen werden, was ist sein Name? Was soll ich ihnen sagen? Gott sprach zu Mose: Ich bin, der ich bin. Und er sprach: Du sollst zu den Kindern Israels gehen. Ich bin, der hat mich zu euch gesandt. Ich finde das sehr interessant. Mose geht hier zu Gott und sagt: Wer bin ich? Was kann ich tun? Und Gott sagt: Nein, nicht du bist, sondern ich bin und ich bin mit dir. Und dann sagt er hier in diesem Vers 14, sage den Kindern Israels, ich bin. Und ich finde, das ist so ziemlich der größte Cliffhanger der Weltgeschichte. Gott sagt dir einfach, ich bin. Wer bist du denn? Ich bin. Und ich glaube, Gott wollte Israel neugierig machen, dass sie herausfinden, wer bist du? Wer bin ich? Ich kann aus Erfahrung sagen, also beziehungsweise das habe ich damals so erlebt, so dass meine Mutter auch gemacht. Sie wollte mich auf etwas neugierig machen. Ich war damals nicht so die Leseratte, bin ich auch immer noch nicht. Und so hat mir meine Mutter mal Bücher vorgelesen. Und an den spannendsten Stellen hat sie einfach aufgehört. Das hat dann dazu geführt, dass ich mir das Buch dann heimlich geschnappt habe und selber weitergelesen habe. Und das war ihr Ziel. Und ich glaube, so wollte Gott das mit Israel auch machen. Er hat sie auf etwas scharf gemacht. So, wer bist du denn? Wer bist du? Was willst du von uns? Was willst du uns zeigen? Und Gott wollte, dass Israel das rausfindet. Aber Israel hat es nicht rausgefunden. Israel, in ihrem Wandel, in ihrer Zeit, in der sie mit Gott und ohne Gott gelebt haben, sind sie immer weiter in die Finsternis gerückt. Und irgendwann machte sich Gott in Form von Jesus auf diese Erde und wollte es ihnen persönlich sagen, wer er ist, was sie hätten rausfinden sollen. Und Israel war so weit in der Finsternis angekommen, dass sie keine Freude mehr daran hatten. Dass sie diese Spannung verloren gehabt haben. Und dann hat Jesus, wie Paulus so oft sagt, dieses Geheimnis von ihnen genommen und uns offenbart, seiner Gemeinde. Ich bin das Licht der Welt. Und Jesus sagte: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Jahwe, das Licht der Welt. Wo und wann sagt er das? Diese Verse. Wir müssen verstehen, dass Jesus niemals zusammenhangslos redet. Dass seine Reden immer in eine Situation hineinpassen. Wie jetzt auch bei dem das Brot der Welt. Dass das passte zur Situation. Und so ist es beim Licht der Welt auch. Allerdings ist das Ganze etwas versteckt. Man kann es nicht unbedingt direkt so aus dieser Stelle, aus diesen Kapiteln 8 und 9 herauslesen. Da muss man sogar noch ein bisschen weiter zurückgehen. Nicht in das Kapitel 7, und dort kommt dieser Hinweis. Die Juden haben nämlich zu der Zeit das Laubhüttenfest gefeiert. Und während des Laubhüttenfests gibt es eine Zeremonie. Und diese Zeremonie, das ist das Lichterfest. Und während dieses Lichterfests werden im Tempel, rund um den Tempel und in der Stadt ganz, ganz viele große Lichter aufgestellt. So dass alles erhellt ist. Dass alles strahlt vor Licht. Und dieses Licht, das sollte ein Hinweis, ein Zeichen auf die Herrlichkeit Gottes sein. Und wenn wir uns diesen Vers oder diese Stelle nochmal mit diesem Hintergrund lesen, dass Jesus im Tempel stand, während es dunkel war, es war früh am Morgen, und der ganze Tempel war am Leuchten und am Strahlen, und Jesus, das steht jetzt nicht in der Bibel, aber zeigt auf das Licht, ich bin das Licht der Welt. Das, was ihr sucht, oder was ihr suchen solltet während dieser ganzen Zeit, das bin ich. Und das ist schon eine wahre Provokation vor diesen Schriftgelehrten und Pharisäern, die auch zuhauf in diesem Tempel rumgelaufen sind. Aber was ist jetzt das Licht und was ist Finsternis? Da kennen wir dieses bekannte Beispiel, wo kein Licht ist, da ist Dunkelheit. Wir können Licht ins Dunkle bringen, können irgendwo mit einer Taschenlampe in einen dunklen Raum leuchten, aber wo Licht ist, können wir keine Dunkelheit bringen. Und übertragen heißt das, wo Gott ist, kann keine Finsternis sein, und wo Finsternis ist, dort wird Gott nicht zu finden sein. Ich habe das Ganze so ein bisschen in zwei Punkte aufgeteilt. Und der erste Punkt lautet, das Licht durchleuchtet. Dieser Vers oder diese Stelle, als Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, das ist eine Reaktion auf etwas, was vorher geschehen ist. Und das lesen wir in Kapitel 8, also im Johannesevangelium, Kapitel 8, Vers 3 bis 11. Das ist die Geschichte Jesus und der Ehebrecherin. Und ich werde den Text einmal vollständig vorlesen. Jesus ging an den Ölberg, und früh am Morgen kam er wieder in den Tempel, und alles Volk kam zu ihm, und er setzte sich und lehrte sie. Da brachten die Schriftgelehrten und Pharisäer eine Frau zu ihm, die beim Ehebruch ergriffen worden war, und stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm: Meister, diese Frau ist während der Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Im Gesetz aber hat uns Mose geboten, dass solche gesteinigt werden sollen. Was sagst nun du? Das sagten sie aber, um ihn zu versuchen, damit sie ihn anklagen könnten. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und er bückte sich wiederum nieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber hörten, gingen sie, von ihrem Gewissen überführt, einer nach dem anderen hinaus, angefangen von dem Ältesten bis zu dem Geringsten. Und Jesus wurde allein gelassen und die Frau, die in der Mitte stand. Da richtete sich Jesus auf, und da er niemanden sah als die Frau, sprach er zu ihr: Frau, wo sind jene, deine Ankläger? Hat dich niemand verurteilt? Die sprach: Niemand, Herr. Jesus sprach zu ihr: So verurteile ich dich auch nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Ich möchte euch einmal helfen, ein Bild aufzubauen. Da hatten wir gerade schon drüber gesprochen. Es ist früh morgens, es ist dunkel. Der ganze Tempel erstrahlt in diesem Licht, von diesen aufgestellten Leuchtern. Tempel, eine große Volksmenge, die Jesus gespannt zuhört. Und dann kommen dort 10, 15, 20, vielleicht noch mehr Schriftgelehrte, Pharisäer. Und schleifen diese Frau vor Jesus und stellen ihm diese sehr heimtückische Frage. Und diese ganze Aufmerksamkeit vom ganzen Volk liegt auf dieser Situation. Und ich kann mir schon vorstellen, dass sich viele gefragt haben: Was macht er jetzt? Verweigert er? Stellt er sich gegen den, von wem er behauptet, sein Sohn zu sein? Stimmt er zu? Wirft er all das, was er gelehrt hat, über den Haufen? Was macht Jesus jetzt? Pharisäer haben all in ihrem Studium nicht wirklich aufgepasst und eben das nicht gelernt, was Gott ihnen eigentlich zeigen wollte. Jesus ist Licht und Licht kann durchleuchten und in jeden Winkel der Finsternis vordringen. Und so gibt Jesus diese unglaublich erforschende, durchdringende und durchleuchtende Antwort. Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Ja, und dann die Reaktion. Als sie aber das hörten, gingen sie von ihrem Gewissen überführt, einer nach dem anderen hinaus, angefangen von dem Ältesten bis zu dem Geringsten. Und Jesus wurde allein gelassen und die Frau, die in der Mitte stand. Das muss eine Stille gewesen sein. Ich glaube, da hat keiner mehr einen Mucks gesagt. Und dass das eine Bloßstellung war, vielleicht eine Demütigung. So muss es sich auf jeden Fall angefühlt haben. Aber was ich noch so bemerkenswert finde, ist, dass die Stelle so viel über den Charakter und das Wesen unseres Erlösers offenbart. Denn das Beste an dieser Geschichte ist ja, dass der Einzige, der den Stein hätte werfen dürfen, ihn nicht geworfen hat. Und zu dieser Frau sagt, dass sie nicht verurteilt und dass sie nicht mehr sündigen soll. Ja, und dann wieder dieses Bild. Wie gesagt, das steht nicht in der Bibel, aber ich kann es mir gut vorstellen. Steht auf, zeigt auf die Lichter, die im Tempel sind, die auf Gottes Herrlichkeit hinweisen sollen und sagt, ich bin das Licht der Welt. Jesus durchleuchtet uns, er erforscht unsere Herzen, sagt uns nicht, wo unsere Fehler sind, sondern er hilft uns selbst zu erkennen, wo unsere Fehler sind. Er leuchtet in unser Herz rein, sagt aber nichts. Und wir dürfen selber erkennen, ja, wo wir Probleme haben, wo wir vielleicht an uns arbeiten müssen. Und das ist nachhaltiger. Ein Mensch ist eher dazu bereit, sich zu ändern, wenn er seine Fehler selbst erkennt, anstatt dass man ihm sagt, was er falsch gemacht hat. Und das weiß Jesus sehr wohl. So ist Jesus, der Licht in unser Herz bringt und uns hilft zu erkennen, wo wir dran arbeiten müssen. Ja, als er diesen Satz gesagt hat, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Danach kommt eine hitzige Debatte. Die kann man sich durchlesen, das werden wir jetzt aber nicht machen. Die folgt eben danach. Und diese Debatte endet damit, dass sie ihn steinigen wollen. Und Jesus flüchtet aus dem Tempel. Man könnte meinen, hat Jesus irgendwie verloren? Zieht er sich einfach zurück? Aber nein, Jesus hat das letzte Wort. Und so kommen wir zu der Textstelle in Johannes Kapitel 9, Vers 1 bis 12. Und das ist die Stelle, wo Jesus den Blindgeborenen heilt. Und diese Stelle möchte ich auch einmal durchlesen. Und als er vorbeiging, sah er einen Menschen, der blind war, von Geburt an. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen, Rabbi, wer hat gesündigt, sodass dieser blind geboren ist, er oder seine Eltern? Jesus antwortete, weder dieser hat gesündigt noch seine Eltern, sondern an ihm sollen die Werke Gottes offenbar werden. Ich muss die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er dies gesagt hatte, spie er auf die Erde und machte einen Brei mit dem Speichel und strich den Brei auf die Augen des Blinden und sprach zu ihm, geh hin, wasche dich im Teich Siloah, das heißt übersetzt der Gesandte. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder. Die Nachbarn nun und die, die ihn zuvor des Blinden gesehen hatten, sprachen, ist das nicht der, welcher da saß und bettelte? Etliche sagen, er ist's, andere aber, er sieht ihm ähnlich. Er selbst sagte, ich bin's. Da sprachen sie zu ihm, wie sind deine Augen geöffnet worden? Er antwortete und sprach, ein Mensch, der Jesus heißt, machte einen Brei, bestrich meine Augen und sprach zu mir, geh hin zum Teich Siloah und wasche dich. Als ich aber hineinging und mich wusch, wurde ich sehend. Da sprachen sie zu ihm, wo ist er? Er antwortete, ich weiß es nicht. Ja, in Vers 1 lesen wir, dass dieser Blinde schon seit seiner Geburt blind war. Und man könnte sagen, ja, ist so eine Information, die uns die Bibel noch so mitgibt, aber in der Bibel, wie wir wissen, gibt es keine überflüssigen Informationen. Und ja, dieser blinde Mensch, der ist ein Bild auf uns. Ja, dieser blinde Mensch, er war von Geburt an blind. Und so sind auch wir seit dem Beginn unseres Daseins blind. Wir haben nicht gesehen. Aber was haben wir nicht gesehen? Wie sah unsere Blindheit aus? Wie hat sich diese Blindheit in unserem Leben ausgewirkt? Ich denke mal, dass sie sich insofern ausgewirkt hat, dass wir nach Erfüllung gesucht haben und sie nicht gefunden haben, weil wir blind waren. Wir haben nach einem Sinn gesucht in unserem Leben. Wir haben gesucht, warum existieren wir? Wieso sind wir da? Und wir haben das gesucht in Guten wie in Bösen. Manch einer hat es in der Sünde gesucht, der eine vielleicht in guten Taten. Aber irgendwie ist doch keiner fündig geworden. Aufgrund unserer Blindheit. Aber was sollen wir tun? Wo ist die Lösung? Und ich hatte mal vor 2-3 Jahren hatte ich eine Unterhaltung, die war auch für mich echt augenöffnend. Da habe ich mich mit einem Jungen unterhalten, dessen Vater damals aus, ich meine, es war Uganda, geflüchtet ist, weil er dort eben vertrieben wurde von gewissen Konzernen. Und er ist nach Deutschland geflüchtet und er hat mir also diese ganze Geschichte erzählt und so sind wir von Hölzgen auf Döcksgen gekommen und haben überlegt, wo sind diese Probleme wirklich? Wie kann man diese Probleme vielleicht lösen auf diesem Kontinent namens Afrika? Und so richtig zu einer Lösung sind wir nicht gekommen, weil es ist menschlich auch nicht zu lösen. Und irgendwann sagt er einfach, Jesus ist die Lösung. Und damit ließ er mich stehen. Ich dachte, Jesus ist die Lösung. Und ich habe mir da lange Gedanken drüber gemacht und ja, Jesus ist die Lösung. Das hört sich immer so salopp, so plump an, aber Jesus ist es doch der, der uns das Licht schenkt, der uns Liebe schenkt und der uns damit erfüllt. Und das wäre tatsächlich die Lösung für dieses Land, für diesen Kontinent. Und ja, Jesus ist nicht nur eine Lösung für diese Probleme oder auch für generelle Probleme, sondern er gibt uns in allem, was wir tun, die Erfüllung, die wir gesucht haben. Das zeigt er uns. Das ist das, was er meint, wenn er sagt, ich gebe euch das Licht. Das Licht steht für Erkenntnis. Erkenntnis, die er uns zeigen möchte, eine Erfüllung, eine tiefe Erfüllung. Ja, das alles, was wir tun, wenn wir es im Willen des Herrn tun oder nach dem Willen des Herrn tun, ja, dass wir darin Erfüllung finden werden. Das, was wir so lange gesucht haben. Jesus hat uns geheilt mit seinem Blut. Hat unser Herz rein gemacht. Und das ist es, wofür ich ja glaube, dass dieser Preis steht. Die Heilung und Erneuerung unserer Herzen mit seinem Blut. Auf das wir sehend werden und dass wir das Licht des Lebens erhalten. Ja, Jesus verspricht uns, wenn wir ihm nachfolgen, dann wird er uns dieses Licht geben, sodass wir aufhören können, wie Blinde in der Finsternis zu wandeln und Erfüllung in Taten, in Dingen oder in allem Möglichen suchen, aber nicht finden, sondern er wird uns Licht geben, dass wir erkennen, wer er ist. Aber wir erkennen nicht nur, wer er ist, sondern wir erkennen auch, wer wir sind, denn er leuchtet und durchleuchtet unsere Herzen und er erleuchtet unseren Weg. Ja, das Licht steht für Erkenntnis. Das Licht steht für Erkenntnis, dass wir erkennen, wer er ist und wer wir sind. Wie groß die Lücke dazwischen ist und welche Hoffnung wir doch haben in ihm. Und dass uns diese Hoffnung mit Liebe erfüllt. Amen. Ja, dann bete ich noch einmal. Vater, ich danke dir, dass du uns dieses Wort gegeben hast, in dem wir forschen dürfen. Ja, damals, vor langer Zeit, hast du uns gesagt, ich bin. Und ja, du hast uns gezeigt, wer du bist. Ja, welche eine Fülle in dir steckt, welche eine Erfüllung in dir steckt. Ja, wie tief dein Wesen ist, wie tief dein Charakter ist. Ja, und all das möchtest du uns offenbaren. Hilf uns zuzuhören und es zu erkennen. Ja, dass all die Erfüllung, die wir suchen, ja, dass sie in dir liegt. Hilf uns, ja, unser Herz zu durchkramen, wo wir uns ändern können. Hilf, ja, durchleuchte es für uns, ja, dass wir erkennen, wo wir dran arbeiten müssen. Ja, auf dass wir dir ähnlicher werden und ja, ein Licht für diese Welt sein können. Amen.